Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Die Bundesliga-Saison 2015-2016 ist bis auf die Relegation Geschichte. Und wir werden hier noch einmal alles raushauen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 34. Spieltag und das Saisonfazit mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Sei gegrüßt.
Ja, was nehmt ihr denn jetzt vom Spieltag nicht mit in die Woche, sondern in die Sommerpause? Steigen wir vielleicht so ein, Christopher.
Es sind noch 81 Tage, bis die Bundesliga wieder anfängt. Und es kribbelt schon wieder, einfach aus dem Grunde, weil jetzt schon so viel sich anbahnt für die neue Saison, dass ich es eigentlich kaum erwarten kann, dass es weitergeht. Das ist wie bei einer Serie mit einem guten Cliffhanger. So endete die Saison jetzt auch in der Bundesliga. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich schon wieder heiß auf die neue Saison und habe eigentlich keinen Hangover, wie ich es vielleicht vor ein oder zwei Jahren hatte.
Die Sommerpause mit mehr Spannung als die Saison selber sozusagen.
Fast. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber das haben wir ja schon öfter mal ausdiskutiert, dass wir da verschiedene Standpunkte haben. Ich fand es, war, glaube ich, eine relativ gelungene Saison, aber da kommen wir, glaube ich, nochmal so im Laufe des Podcasts auch nochmal drauf
zu sprechen. Könnte passieren. 81 Tage bis zum Start der neuen Saison. Wie viele Tage bis zum Start der Europameisterschaft?
28? 27?
Echt, nur noch so wenig. Krass, stimmt. Es ist echt, ja, ist bald da. Weniger, oder?
Oder sogar schon noch weniger?
Ja, weniger als ein Monat. Ja, okay. Es gibt ja noch Fußball im Sommer zu sehen, also zwischen Bundesliga und Bundesliga. So ist es ja nicht. Konstantin, was nimmst du denn von diesem 34. Spieltag mit in die Sommerpause?
Daran anschließend, nach der Bundesliga ist vor der Europameisterschaft.
Freust dich?
Das ist mein Fazit.
Freust dich?
Jein. Ich kann meine Gefühle nicht ausdrücken. Die Europameisterschaft. Es ist noch nicht ganz klar, wie sie qualitativ dann am Ende aussehen wird, denn was man von einigen Teams im Vorfeld gesehen hat, von den Nationalteams, die teilnehmen, vor allem von denen, die, sagen wir mal, leistungsmäßig eher in der unteren Hälfte anzusiedeln sind, das versprach jetzt nicht unbedingt große Leckerbissen. Manchmal entwickeln sich Turniere dann anders. Der Modus ist nicht unbedingt so vielversprechend, eben, dass aus einigen Gruppen dann auch der Dritte noch weiterkommt, also wirklich dann so der absolut Letzte ausscheidet. Das finde ich jetzt eben auch nicht so toll für die Spannung, zumindest auch in der Anfangsphase der Europameisterschaft. Spätestens ab Viertelfinale sprechen wir natürlich dann über diese Dinge nicht mehr, denn dann werden nur noch die Top-Teams dabei sein. Und da erwarte ich dann auch viel, weil es doch einige zu favorisierende Teams gibt, wie Frankreich, wie Deutschland, wie Spanien. Und auch das eine oder andere Team, was quasi so in dem erweiterten Favoritenkreis unterwegs ist, aber eigentlich beweisen muss, dass es dazugehört, allen voran Belgien, die nun so lange hochgelobt werden, aber eigentlich nicht in der Verfassung sind, um eine gute Europameisterschaft zu spielen. Muss man sich überraschen lassen, vielleicht am Ende wird es doch einer. Auch Italien kämpft mehr oder weniger jetzt darum, wie sie ja diesen ersten Generationswechsel jetzt vielleicht überstehen, oder Italien ist ein bisschen am Scheideweg, ist qualitativ vielleicht nicht mehr ganz hochwertig, England auch, also so gesehen. Das gibt schon eine spannende Storys, und natürlich auch Obermeisterschaft oder Weltmeisterschaften sind ja immer auch eine Möglichkeit für den einen oder anderen jüngeren Spieler vor allem auf sich aufmerksam zu machen, und gerade mit dem erweiterten Feld, das ist vielleicht der Vorteil des erweiterten Feldes bei der EM, gibt es auch eine größere Varianz an Teams, einfach eine größere Variation. Irgendwie, es gibt kleinere Nationen, die vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler dann auftrumpfen, den man vorher gar nicht so auf der Rechnung hatte.
Da haben wir schon mal fast 8 Mannschaften aufgezählt, glaube ich, die interessant sind. Also ja, ab dem Viertelfinale kann man dann einschalten. Wenn man völlig verrückt ist, auch schon früher. Zurück von der Europameisterschaft zur Fußball-Bundesliga. Und natürlich ist ein Themenblock heute bei uns hier im Vorcheck der Abstiegskampf. Denn es war die letzte Entscheidung, die letzte wichtige Entscheidung, die an diesem 34. Spieltag gefallen ist. Wer geht direkt runter? Wer kommt in die Relegation? Wer rettet sich? Christopher, Stuttgart geht direkt runter. Frankfurt geht in die Relegation. Werder Bremen rettet sich durch den 1-0-Sieg im direkten Duell gegen Eintracht Frankfurt. Wie hast du diesen Abstiegskampf, dieses Fernduell zwischen Stuttgart einerseits und Werder Bremen und Eintracht Frankfurt und das direkte Duell zwischen Werder und der Eintracht verfolgt?
Ja, es war ja ein bisschen ein relativ maues Duell oder ein Duellchen, wie man sie, glaube ich, verniedlichen sagen würde. Einfach aus dem Grunde, weil Stuttgart ja, ich will nicht sagen, nur theoretische Chancen hatte. Das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, sondern das ist natürlich ein viel zusammenlaufen oder hätte viel zusammenlaufen müssen, dass Stuttgart zumindest Werder Bremen noch abfangen kann. Dafür war die Grundkonstellation am oder die Ausgangssituation vielleicht für Stuttgart auch zu schwierig. Die vielen Verletzten, die noch vorhanden waren, dann noch die Ausfälle mit Großkreuz, die im Laufe der Woche bis zum Spiel noch dazugekommen sind. Und ja, dann aber auch die eigene Leistung, die einfach auch gezeigt hat, jetzt gegen Wolfsburg, dass es halt für die Bundesliga scheinbar nicht mehr reicht. Und das andere Spiel hatte sich ja dann auch, sagen wir mal, so entwickelt, dass Frankfurt vor allem darauf besinnt war, zu verteidigen, sozusagen sich mit dem Unentschieden zu retten. Und dann hätte ja Stuttgart sowieso nur noch theoretische Chancen gehabt. Und dann kam es natürlich noch, wie es kommen musste, dass Werder Bremen sich dann halt wirklich noch in der dritt-, viertletzten Spielminute durch einen Halbfeldfreistoß dann irgendwie noch in der Liga oder sagen wir mal direkt noch in der Liga hält und Frankfurt in die Relegation muss. Aber ich glaube, das ist jetzt wenn wir es jetzt so in der Gesamtheit und relativ nüchtern betrachten, für Frankfurt sicherlich dann trotzdem noch, ja, ich will nicht sagen, noch mit dem blauen Auge davon gekommen, weil jetzt noch zwei Spiele anstehen, aber doch bezogen jetzt auf vor, sagen wir mal, am 29., 30. Spieltag. Also es ist eigentlich schon so, außer dass für Frankfurt die Lichter aus sind und dann haben sie sich ja jetzt mit noch relativ vielen, ich glaube mit 3 Siegen in den letzten 5 Spielen, ja noch relativ hoch gerettet und unter anderem ja die Stuttgarter dann ja auch noch hinter sich gelassen. Also von daher, glaube ich, dürften die Eintracht oder sagen wir mal so, Bremen ist sehr zufrieden natürlich, weil sie sich direkt gerettet haben. Eintracht aktuell so das blaue Auge, da wird es jetzt mal relativ spannend sein, wie die Relegation verläuft. Und Stuttgart sicherlich der große Verlierer, wie es dann einfach auch wirklich so ist, wenn du als Traditionsklub mit 30, 40 Jahren Bundesliga-Historie nochmal absteigen musst, dann tut das natürlich in allen Belangen weh.
Erster Abstieg seit 1975 in die zweite Liga. Gab ja 5 Siege in Folge zwischen dem 17. und dem 21. Spieltag für den VfB Stuttgart, aber nur noch einen danach, nämlich das 5:1 gegen Hoffenheim am 25. Spieltag, ist schon Wahnsinn eigentlich. Hinten raus 6 Niederlagen, unter anderem ja das 2:6 bei Werder Bremen am Montagabend, am 32. Spieltag war das. Und dann, ja, jetzt die Niederlage gegen Mainz und jetzt eben auch in Wolfsburg, Stuttgart also runter. Und Konstantin, wir haben letzte Woche ja schon besprochen, was macht diese Partie Wolfsburg gegen Stuttgart, was tut die für das andere Spiel sozusagen, für Werder gegen Eintracht Frankfurt. Und da hattest du ja, glaube ich, auch gesagt, ja, wenn Wolfsburg irgendwann führen sollte, dann müsste sich ja eigentlich auch die Ausrichtung bei den anderen beiden ändern. Ja, jetzt hatten wir da den Fall, dass das eben 0:0 stand, Frankfurt dann eigentlich direkt drin geblieben wäre und dann macht Gillo Bocci in der 88. Minute den Führungstreffer. Unter dem Strich hätte das Eintracht Frankfurt irgendwie anders angehen sollen, vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne spielen, oder war das halt einfach jetzt mal Nachteil, dass da Kovac an der Seitenlinie stand und mal halt abgeriegelt hat und dann auch nochmal defensiv gewechselt hat. Das hat ja in den vergangenen Wochen ganz gut geklappt und dann am letzten Spieltag halt nicht mehr.
So sieht's aus. Du hast ja eigentlich schon die Frage de facto vorher beantwortet. Denn wie du schon angedeutet hast, das war jetzt bei Frankfurt einfach schon gegen Dortmund in dem Heimspiel. Das war kein Problem, aber es war natürlich eine Auffälligkeit, dass sie sehr defensiv gespielt haben. Ultra defensiv eigentlich, weil Dortmund als erste Mannschaft meines Wissens in der Saison über 80% Ballbesitz in einer Partie hatte gegen Frankfurt. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, dann ist das schon eine sehr, sehr einseitige Begegnung dann gewesen. Jetzt gegen Bremen, die ja irgendwo eher auf Augenhöhe mit Frankfurt anzusiedeln sind, stellen sie sich dann auch spätestens in der zweiten Halbzeit, aber eigentlich auch schon die größten Teile zur ersten Halbzeit sehr tief hinten rein und warten eigentlich nur, dass die Zeit runterläuft. Das ist ein Ansatz, den kann man mal wählen. Wenn er aufgeht, wird sich keiner darüber beschweren bei Frankfurt. Problematisch sehe ich sogar jetzt, dass sie gegen Nürnberg in der Relegation den Schalter wieder umlegen müssen. Das, weil sie jetzt einfach nur zweimal, also insgesamt 180 Minuten Abwehrschlacht bestritten haben. Und auch in den Partien vorher war es nicht so, dass Frankfurt jetzt unbedingt gezeigt hat, was sie oder wie sie offensiv aus dem Spiel heraus Torschancen oder relativ viele Torschancen kreieren können. Es ging oftmals über Standardsituationen. Das kann man natürlich auch in der Relegation schaffen, in dem Relegationsduell schaffen. Aber ich finde, es ist immer ein bisschen besser, wenn man zumindest die ein oder andere Waffe hat aus dem Spiel heraus, die man einsetzen kann. Wenn es daran dann mangelt und man kommt in Rückstand, dann sind solche Mannschaften teilweise etwas ratlos, was sie dann eigentlich tun müssen. So gesehen bin ich mir, ja, ob der Entwicklung jetzt bei Frankfurt nicht sicher, ob es jetzt so eine optimale Ausgangsposition ist. Das Duell oder die Niederlage, die angedeutete Niederlage, die sich andeutende Niederlage in Wolfsburg, der Stuttgarter, hat ja vor allem Bremen geholfen, weil Bremen musste zu dem Zeitpunkt dann, okay, wir können jetzt auf Risiko spielen, wenn wir jetzt verlieren, sind wir trotzdem auf dem Relegationsplatz. Ja. Andererseits war es aber auch so, dass Bremen eigentlich von Beginn an der Partie offensiv gespielt hat, teilweise frühes Pressing gespielt hat, die Partie bestimmt hat, bis auf ganz kurze Phasen eigentlich in der ersten Halbzeit, so ich glaube noch ungefähr 30 Minuten, wo Frankfurt etwas mehr Ballbesitz hatte, die ein oder andere Tor oder die ein oder andere Situation wenigstens im Offensivdrittel hatte. Aber ansonsten war es nur Werder Bremen. Werder Bremen war aber deshalb jetzt nicht unbedingt so brillant im Offensivspiel. Sie wussten auch nicht so recht phasenweise, was sie mit dem Ballbesitz machen sollten. Es gab den unter anderem Halbraumdurchbruch, die ein oder andere Situation, wo man Pizarro gut einbinden konnte, mit der dann Ablagen gespielt hat. Aber insgesamt war es jetzt auch keine brillante Leistung von Werder Bremen offensiv. Und am Ende war es ja auch eine Standardsituation und keine Situation aus dem Spiel heraus, die dann das Tor brachte.
Vor ein paar Wochen noch schon mal gesprochen, dass das vielleicht so einen Ausschlag irgendwie geben könnte, in die eine oder andere Richtung.
Aber es war auch so eine ganz komische Standardsituation.
Ja,
ich meine, das war so eine Halbfeld. Also es war ja eigentlich schon so die so typische, ja.
Aber komm, der war doch klassisch reingewirkt. Also ich meine,
vielleicht
auf dem Elferpunkt oder
Boquita Pizarro. Aber es war jetzt auch keine...
Die war jetzt nicht unbedingt ansehnlich, die Standardsituation.
Das ganze Spiel war irgendwie nicht ansehnlich, muss man sagen. Und man könnte es ja fast erwarten, dass wenn ein Tor fällt noch, dass es dann nach einer Standardsituation passiert. Zumindest hat es nicht überrascht, dass es dann am Ende doch eine Standardsituation war und eben kein, weiß nicht, Kombinationsspiel über 20, 25, 30, 40 Meter. Das hat einfach das Spiel nicht hergegeben. Und diese Fülle an Standardsituationen jetzt in den vergangenen Wochen im Abstiegskampf, also sei es Frankfurt gegen Darmstadt, Frankfurt gegen Dortmund und jetzt auch Bremen gegen Frankfurt, die deutet natürlich darauf hin, dass eben die Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken oder jetzt im Abstiegskampf waren, offensiv recht limitiert sind. Bei Werder Bremen mit Pizarro hatte man noch so ein Ass im Ärmel und der hat auch sein Können oft des Öfteren aufblitzen lassen. Aber insgesamt so als Kollektiv waren eben alle Teams begrenzt und beim VfB Stuttgart kam hinzu, dass sie nicht nur offensiv begrenzt waren, sondern eben auch defensiv teilweise katastrophal aufgetreten sind und die letzten Partien jetzt das nochmal bestätigt haben. Am Ende ist man Vorletzter in der Rückrundentabelle und steigt dann ab. Es war irgendwie zu erwarten, jetzt zum Schluss muss man leider fast schon so sagen, vor allem jetzt vor der letzten Partie, dass man eigentlich gegen Wolfsburg dann keine große Chance hat. Das könnte sich wahrscheinlich auch jeder Stuttgarter irgendwo ausrechnen.
Ich glaube, für Stuttgart war wirklich der Knackpunkt die Niederlage gegen Mainz in der Vorwoche, die dann wirklich so auch, glaube ich, auch so diesen komplette Moral der Mannschaft, wenn man sowas überhaupt irgendwie analysieren will oder davon ausgeht, dass es sowas gibt, dann wirklich gebrochen war. Also beziehungsweise dann auch viele Einzelspieler dann einfach gebrochen waren. In dem Sinne, dass es eigentlich der Glaube an die Teamleistung vielleicht dann auch ein Stück weit gefehlt hat.
Das ist ja eigentlich ein guter Punkt. Man hatte ja in der Woche zuvor gegen Bremen die Niederlage kassiert, wo man, weiß nicht, 6 zu 2 müsste, also 2 zu 6 ausgegangen.
Ja,
das ist recht im Sinne, 6 Gegentore kassiert. Dann hat Kramny einige Veränderungen vorgenommen, vor allem im Defensivbereich, neue Spieler gebracht, dann verlieren sie 1-3. Ja, also, aber jedenfalls auch wieder deutlich in der Defensive, da gab es noch mehr Chancen, wo mit Schlangerek einige Situationen noch geklärt hat, da kann man übrigens auch nochmal darüber diskutieren, ob der Wechsel zu Schlangerek viel zu spät kam, denn abgesehen von einer kurzen Phase, wo Tüton ja doch passabel bis sehr gut aufgetreten ist in dieser Saison, hat er sich eigentlich als schlechtester Torhüter der Liga etabliert. Das weiß ich nicht, ob das, man müsste jetzt überlegen, wie viel das am Ende Punkte gekostet hat, aber Tüton hat zumindest wenig hinzugesteuert, um in der Klasse zu bleiben. Also kassiert eben dann nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, kassiert dann die, sagen wir mal, neue Abwehr in Anführungsstrichen auch wieder 3 Gegentore und sieht nicht gut aus. Damit war ja dann auch quasi, ja, der Beweis war ab. Stuttgarts Defensive ist irgendwo im Moment nicht kompetent genug, weil man es nicht allein auf die Defensivspieler schieben darf, sondern es gab eben auch viele Situationen, wo einfach das Zentrum sehr offen war, wo Mainz zum Beispiel durch das Zentrum von Stuttgart einfach hindurchmarschieren konnte, ohne dass jemand da war, der quasi in den Raum hätte blocken können. Gegen Wolfsburg beginnt man sehr konservativ mit 2 tiefstehenden Sechsern und nach einer, ich weiß nicht, nach 20 Minuten, 25 Minuten ist auch wieder Stuttgarts Zentrum komplett offen und auch dieser Konter geht ja durchs Zentrum dann, das sind 2-0. Also, ja, das Spiel gegen Wolfsburg, die Niederlage jetzt in Wolfsburg war nur nochmal so der letzte Beweis dafür, wo es überall beim VfB gehakt hat und am Ende kann man es aber vielleicht sogar nicht mal nur an den beiden Spielen festmachen, sondern an viel mehr. Und wir hatten ja über Stuttgart auch schon in dieser Saison häufiger diskutiert. Man muss klar sagen, mit diesem Kader, bei allen Problemen, die man hatte, aber eigentlich dieser Kader ein wenig zu stark, um abzusteigen. Aber andererseits, wenn man in die zweite Liga schaut, Paderborn ist mit einem für Zweitliga-Verhältnisse sehr guten Kader Letzter geworden und steigt auch ab. Also es gehört wahrscheinlich auch manchmal dazu, oder es ist eben auch so eine überraschende Komponente einfach dann im Abstiegskampf, dass eben ein Underdog wie Darmstadt drin bleibt und eine Mannschaft wie Stuttgart absteigt, dieses Jahr auch irgendwo über Jahre hinweg so ein bisschen selbst eingelöffelt hat, eingebrockt hat.
Wenn du noch einen Punkt vielleicht noch abschließend zur Defensive, wenn du jetzt auf die Abschlusstabelle schaust, ist Stuttgart mit 75 Gegentoren mit Abstand die schwächste Mannschaft. Werder Bremen stellt die zweitschlechteste Abwehr mit 65 Gegentore. Das ist halt schon ein Unterschied von 10 Toren. Und wenn man das jetzt mal auf den einzelnen Spieltag runterrechnet, dann kassiert oder hat Stuttgart pro Partie 2,2 Gegentore kassiert. Das ist also selbst mit den 50 erzielten Toren, die ja relativ viel sind, das ist halt einfach nicht aufzuholen.
Und interessanterweise, wenn man noch statistisch schaut, hat Stuttgart, also haben Gegner von Stuttgart nur 6,16 Schüsse gebraucht, um ein Tor gegen Stuttgart zu erzielen. Das ist der niedrigste Wert, also der schlechteste Wert für eine Mannschaft. Damit sieht man auch, dass eben Stuttgart vielleicht hin und wieder in Anführungsstrichen Pech hatte, aber auch viele hochkarätige Torschancen einfach zugelassen hat über die Saison hinweg.
Und ja, war gerade unter Zorniger ja auch das Hauptproblem. Ja.
Aber auch später, also es hat sich nicht unbedingt nur Kramny jetzt so verbessert, mal ein bisschen, ja, phasenweise hat es sich verbessert, wo auch Stuttgart ja besser war dann unter Kramny. Ich muss auch dazu sagen, dass gerade diese Phase, wo man unter Kramny einige Siege eingefahren hat, dann in der Anfangsphase seiner Amtszeit, hatte man ja schon so Stimmen vernommen, dass man darüber nachdenkt, ja, vielleicht geht noch was in Richtung Europa League. Das war wahrscheinlich auch ein großes Problem, dass bei dem einen oder anderen dann so im Kopf stand, ja, wir hatten ein bisschen Pech unter Zorniger, aber jetzt mit Kramny werden wir auf alle Fälle dorthin wandern, wo wir eigentlich hingehören. Und am Ende ging die ganze Sache wieder nach hinten los und man ist wieder abgerutscht. Aber diese Statistik ist schon beeindruckend, dass man eigentlich auch nur, also man hat nur 6,16 Schüsse zugelassen, hat da schon ein Tor kassiert im Schnitt. Das deutet ja doch auf die Probleme hin. Und wenn man das, was ich gerade auch angesprochen hatte, eben mit so einem offenen Zentrum, wo man den Sechserraum nicht richtig deckt, sowas lädt natürlich jeden Gegner, und der kann qualitativ noch so schwach sein, lädt jeden Gegner dazu ein, hochkarätige Torschancen herauszuspielen, wenn man ganz leicht durchs Zentrum marschieren kann. Und das hat auch Stuttgart zum Teil dann das Genick gebrochen.
Stuttgart und Hannover 96 gehen runter. Die zweite Liga in der nächsten Saison wird richtig krass mit diesen beiden Mannschaften. Dann noch Frankfurt oder Nürnberg, Bochum, St. Pauli, Kaiserslautern, Braunschweig.
In Dresden kommt hoch.
Dresden kommt hoch.
Das ist auch, also ja, auch noch ein Traditionsverein. Das, und mit FSV Frankfurt und Paderborn, da werden mich jetzt noch einige hassen, die die Vereine anhängen, aber es sind ja sogar eher zwei kleinere Clubs abgestiegen. Ja. Mit Dynamo Dresden kommt ein großer hoch, Erzgebirge Aue ja weniger. Auch ein Traditionsverein, aber ein kleinerer. Paderborn, wichtig ist auch die Tradition nicht absprechen, aber es sind ja doch eher, die werden ja doch so ein bisschen als kleinerer Verein angesehen. Das ist vielleicht, kann dann die zweite Liga ja damit wuchern, man sucht ja mal was, beste zweite Liga der Welt, vielleicht dann
jedes Jahr wieder die beste zweite
traditionsreichste zweite Liga der Welt, die kultigste zweite Liga der Welt, ich glaube, das gab's schon mal.
Vielleicht ist es einfach auch nur die zweiteste Liga der Welt.
Die zweiteste Liga der Welt.
Zweite Liga ist der. Ja. Machen wir einen Haken hinter den Abstiegskampf und ziehen auch für die anderen Clubs ein kurzes Saisonfazit. Wir machen es wie in der Winterpause, wir gehen die komplette Tabelle durch, immer abwechselnd. Ihr vergebt Punkte für die Saison der Vereine, vielleicht mit einem kurzen Statement, einfach mal kurz zusammengefasst, was ihr von der Saison des Vereins gehalten habt. Und wenn jetzt der andere der Meinung ist, das sind viel zu wenig Punkte oder viel zu viele, dann kann er da natürlich einhaken. Erster ist geworden, kurz überlegen, Bayern München wird Meister. Zum vierten Mal in Folge, am letzten Spieltag ein 3:1 Sieg gegen Hannover 96. Christopher, wie viele Punkte gibst du den Bayern, also auf einer Skala von 0 bis 10 für diese Saison?
Jetzt habe ich meinen Spickzettel nicht da, aber ich glaube, in der Hinrunde hatte ich 8, ne?
Wir haben ja nachher noch die Elf der Rückrunde, beziehungsweise die besten Spieler pro Position. Da habe ich nachgehört, wen ihr genommen habt. Ich glaube, du warst bei 8 bei den Bayern. Ich habe mir einen Wert gemerkt, da kommt aber erst später. Ich glaube, du warst bei 8 bei den Bayern, ja.
Also, ja, ich würde mal die 8 beibehalten aus dem Grunde, weil die Leistung eigentlich wie in der Hinrunde relativ schwankend war. Es gab natürlich gewisserweise große Spiele, aber die waren dann eigentlich schon fast wieder eher in der Hinrunde angesiedelt. Also der Sieg gegen Dortmund in der Rückrunde tue ich mich da extrem schwer, weil es einfach viele knappe Siege auch gab. Viele Siege, die, glaube ich, so in diese Kategorie Arbeitssieg oder Dienst nach Vorschrift reinfallen, die so 1:0, 2:1 endeten, jetzt auch gegen Ingolstadt. Von daher, glaube ich, 8 Punkte, einfach aus dem Grund, auch weil der Kader natürlich eine gewisse Qualität ausstrahlt und der Überraschungsfaktor natürlich jetzt nicht dementsprechend groß war, obwohl die Saison natürlich unterm Strich mit 28 Siegen aus 34 Partien schon sehr gut war.
Ja, wir können auch bei den Mannschaften, die international gespielt haben, durchaus auch den internationalen Erfolg noch mit dazu nehmen und klar, für 9 oder 10 von 10 hätte es vielleicht dann auch für die Bayern für diese Saison den Trip ins Finale oder den Sieg dann
mit der Champions League. Ja, gut, wenn du sagst, das Internationale noch hinzunehmen, dann würde ich mich fast sogar auf 9 festlegen,
einfach aus
dem Grunde, weil das Champions League-Halbfinale ist dann doch schon was Besonderes.
Auf Platz 2, Borussia Dortmund, Konstantin.
8 von 10.
Ich bitte dich.
Was ist daran falsch?
Die Saison von Dortmund war doch überragend, also.
Geht's nur um die Saison? Geht's eigentlich jetzt um die Saison oder nur um die Rückrunde?
Nee, es geht um die Saison.
Um die Saison. Ja. Dann nehme ich 8 von 10. Naja, ich könnte auch 9 von 10 nehmen. Ich glaube, man muss die letzten beiden Spieltage ausblenden, die waren dann doch eher bescheiden. Ansonsten gab es eigentlich nur 2 Makel in dieser Saison. Das einerseits das Hinspiel gegen die Bayern, 1:5, zu hoch. Man kann gegen die Bayern klar 1:3 verlieren, aber das war schon auch irgendwo zu hoch und zu eindeutig dann. Und das Ausscheiden gegen Liverpool war relativ unnötig, deshalb. Ja, also es war keine perfekte Saison, muss man sagen. Es ist nicht unbedingt so, dass man jetzt von Anfang an erwarten konnte, dass es so abläuft, aber wenn man dann eben so die Entwicklung sieht und dann zum Beispiel dieses Rückspiel in Liverpool betrachtet, dann war das eben doch nicht perfekt, weil da war mehr drin und das war relativ unnötig, gegen Liverpool auszuscheiden und eigentlich diese Chance auf den Europa-League-Titel wegzuschmeißen. Deshalb 8,5 von 10. Ja,
also ich will noch eine Mythos ergänzen.
Ja.
Für mehr Punkte hätten sie eben Rückspiel gegen Bayern mutiger spielen müssen. Um den Karlauer auch nochmal zu bedienen.
Von Karlauer?
Ja, weil es völliger Schwachsinn ist. Ja. Aber
wenn du meinst. 8 von 10 für Borussia Dortmund. Ich würde jetzt auch nicht höher gehen. Ich würde es jetzt nicht nur an den beiden Spielen gegen Bayern festmachen, sondern dann ja einfach auch zu viele Punkte gegen andere Mannschaften eben liegen lassen, obwohl man eine gute Saison
gespielt hat. Weil es so viele ja gar nicht waren.
Ja, es waren nicht so viele, aber ich meine, es war ja irgendwann dann klar, dass es nur ein Ziel geben kann eigentlich, weil irgendwie den zweiten absichern, jetzt mit 18 Punkten Vorsprung auf Leverkusen, hört mir auf, das ist langweilig. Also entweder halt volle Attacke, ich bleib dabei oder halt nicht, und die volle Attacke ist halt dann ausgeblieben. Insofern 8 von 10, wenn die Bayern 8 von 10 kriegen, dann kann der Borussia Dortmund damit zufrieden sein. Am letzten Spieltag ein 2:2 gegen den ersten FC Köln. Auf Platz 3, Bayer Leverkusen, 3:2 gewonnen am 34. Spieltag gegen den FC Ingolstadt. Christopher.
Ich gehe mal ganz tief und sage eine 6 von 10.
Für den dritten Platz in der Bundesliga, 6 von 10.
Ja, na, du hast ja schon angesprochen, 18 Punkte Rückstand auf Dortmund, die jetzt ja die letzten zwei Spieltage auch noch komplett abgeschenkt haben. Das müssen wir irgendwie ja noch ein Stück weit dann berücksichtigen. Und Leverkusen ist Dritter geworden mit 10 Niederlagen, was jetzt auch relativ viel ist für den Tabellendritten. Das heißt ja unterm Strich, dass sie wirklich ein Drittel der Saisonspiele auch verloren haben. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, und um jetzt auch zu sagen, an den Ansprüchen von Leverkusen dann auch wirklich höher zu gehen, ist einfach auch die Leistung in den direkten Partien gegen den Mannschaften, die oben drüber stehen. Also sowohl gegen Bayern München als auch gegen Dortmund waren die direkten Duelle doch relativ klar für die Gegner. Der einzige minimale Lichtblick war diese Partie zu Hause gegen Bayern am zweiten, dritten Spieltag der Rückrunde.
Rückspiel gegen Bayern Dortmund war auch nur 1-0.
Genau, das 0-0, was einfach daran gelegen hat, dass bei Bayern auch sehr, sehr viele Ausfälle da waren. Und das war ja gerade noch so frisch nach dieser Boateng-Verletzung und. Und ja, was halt noch negativ mit reinfällt, ist natürlich die lange Niederlagenserie, die sie zwischendrin hatten. Also es ja auch mal um Roger Schmidt nicht wirklich gut aussah. Und jetzt haben sie einfach zum Schluss ein Stück weit auch davon profitiert, dass sicherlich auch junge Spieler, die auf die Schmidt auch zunächst nicht gesetzt hat, also namentlich zum Beispiel Brandt, dann in der Rückrunde dann wirklich überperformt haben und davon sie sozusagen auf den dritten Platz noch, ich will nicht sagen geschummelt haben, aber dann doch ins Ziel gerettet haben. Und deswegen nur 6 von 10, weil die Transfers auch vor der Saison eigentlich schon ganz klar angedeutet haben, dass mit Leverkusen eigentlich zu rechnen ist und sie dann aber doch unter ihren Möglichkeiten geblieben sind.
Dann DFB-Pokal-Viertelfinale ging Werder mit 1:3 verloren und dann auch in der Europa League im Achtelfinale raus. Das ist dann, finde ich, auch zu früh. Insofern, ja, könnte ich mich mit den 6 sogar am Ende anfreunden. Auf Platz 4 Borussia Mönchengladbach. Konstantin, am letzten Spieltag ein 2:0 Sieg beim SV Darmstadt 98.
Ich will jetzt immer umdenken, weil ich habe mir nur die Rückrundenpunkte aufgeschrieben. Ich würde mal 7 von 10 trotz des Starts geben. Mit Tendenz eher zu 6.
Also 7 von 10 insgesamt. Ab dem 6. Spieltag oder insgesamt?
Ja, insgesamt schon, ja. Trotz der ersten 6 Spieltage würde ich eher 7, aber mit Tendenz zu 6. Ja.
Ja, wobei mit Rang 4, glaube ich, kann man in Mönchengladbach schon sehr zufrieden sein. Wieder möglicherweise, wenn man die Playoffs übersteht, wieder Champions League. Und klar, dann bleibt natürlich dieser Start hängen und dann irgendwie war es dann auch, wenn ich in der zweiten Saisonhälfte, da dachte man, die nehmen nochmal Fahrt auf und sichern den vierten Platz schon früher. Und dann gibt es so zwischendrin auch wieder ein paar komische Niederlagen für Borussia Mönchengladbach. Also richtig Schwung war dann eigentlich, ja, nie ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber ja, es waren einfach so ein paar Spieler dabei, die den Eindruck ein bisschen trüben. Christopher, 7 von 10 kann man...
Ja, kann man geben, auch unter dem Berücksichtigung, dass es doch viele personelle Umbrüche gab, so einerseits vor der Saison, was Spieler betrifft, aber dann auch Trainerbank, der erste Trainerwechsel war ja überraschenderweise in Gladbach, von daher noch das Optimum sicherlich rausgeholt aus der Restsaison.
Ja, ich schaue mir nochmal den Spielplan an und dann hast du halt irgendwie 4-0, also ab dem 24. Spieltag jetzt mal ein bisschen willkürlich, 4-0 gegen Stuttgart, 1-2 gegen Wolfsburg, 3-0 gegen Frankfurt, 1-2 gegen Schalke, 5-0 gegen Hertha BSC, 0-1 gegen Ingolstadt, 0-2 gegen Hannover 96, hin und her. Dann wieder ein Unentschieden gegen die Bayern, dann Leverkusen geschlagen, also ja.
Spiegelt sich auch wieder, 8 Siege, 7 Niederlagen in der Rückrunde, trotzdem auf Rückrundenplatz 4, so gesehen. Ist eigentlich auch irgendwo dann zu Recht vielleicht. Ich meine, sie waren in der Hinrunde, haben sie auf Platz 4 abgeschlossen, Rückrundentabelle Platz 4. Gibt dann Platz 4, also so gesehen.
Verdienter vierter Platz, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Also, wie bitte? Verdienter vierter Platz, auf jeden Fall.
Da ja, würde gut,
ich jetzt, ja. Noch, ja, 34 Spieltagen ist sowieso klar.
Mit 13 Niederlagen natürlich schon irgendwie trotz allem komisch, dass das noch reicht für Champions League, aber wir haben es ja schon relativ oft angesprochen hier in der Rückrunde, dass die Saison nach oder die Mannschaft nach Bayern und Dortmund in dieser Saison relativ komische und relativ sogar willkürliche Ergebnisse geliefert haben.
Also mit 6 Startniederlagen noch den Platz zu erreichen, war schon interessant, weil...
5 waren es. Oder bin ich 5? Die ersten 5 haben sie verloren und dann der Wechsel, oder?
Ah, okay. Ja. Aber also mit so einem trotzdem, da gab es andere Spielzeiten. Wenn man da so einen Start hinlegt, kommt man eigentlich nicht mehr ran, weil man muss ja auch davon ausgehen, was dann ja an der Rückrunde passiert ist, wo man dann doch wieder Spiele verloren hat, dass man, selbst wenn man sich von dem Start erholt, ja nicht unbedingt jetzt komplett durchgeht und dann kein Spiel mehr verliert. Ja. Und das ist ja Gladbach auch passiert. Also sie haben ja nicht nach diesem Katastrophenstart dann einfach von da an durchgezogen bis zum Ende ohne Niederlage, sondern eben dann, wie du es schon aufgezählt hast, gerade in der Rückrunde doch wieder einige Spiele abgeschenkt oder abgegeben. Abgeschenkt ist das falsche Wort. Und so gesehen ist es schon leicht, ist schon ja nicht skurril, aber es zeigt einfach, dass dieses obere Mittelfeld da oder beziehungsweise dieses Verfolgerfeld in dieser Saison nicht gut war. Und da hat sich Gladbach und da haben sich auch Leverkusen ja noch passabel oder eigentlich noch ja ganz gut geschlagen. Da gibt es andere Mannschaften, über die wir gleich sprechen, die sollten sich da noch größere Gedanken machen eigentlich.
Es hat noch nie eine Mannschaft geschafft in der Bundesliga, die ersten 5 Spiele verloren hat, unter die Top 10 zu kommen. Insofern, klar, großartig, dass man jetzt sogar die Chance hat auf die Champions League. Andererseits darf man natürlich die 5 Spiele da zum Auftakt, diesen verrückten Start einfach und den Trainerwechsel nichts ausklammern. 7 von 10 für Borussia Mönchengladbach. Auf dem 5. Platz, tja, Konstantin Pech gehabt, kriegt Christopher FC Schalke 04 am letzten Spieltag 4:1 bei der TSG Hoffenheim. Christopher.
Ja, eigentlich würde ich ja Konstantins Lieblingsmannschaft dann eigentlich ihm überlassen, aber ich übernehme es jetzt mal stellvertretend für dich. Ich sag mal 5 von 10.
Ich denke, Konstantin würde sogar noch tiefer gehen, oder?
Ich habe mir 6 von 10 aufgeschrieben.
Oh. Nur für die Rückrunde oder für die ganze Saison?
Also Schalke war zumindest konstant durchschnittlich. Das muss man schon sagen.
Also ja, sehr konstant durchschnittlich.
Das sind 6 von 10.
Es sind bei mir 5 von 10, einfach aus dem Grunde, weil im Vergleich jetzt zu manchen anderen Mannschaften dann doch die Voraussetzungen, also einerseits finanziell, aber auch vom Spielermaterial in der Jugend, die vorhanden wären, dann doch nicht so gut umgesetzt worden sind, dass ich jetzt sagen würde, das war in jedem Spiel wirklich erklärbar und von daher 5 von 10.
Vielleicht aber noch ein Punkt, trotz allem. Wir haben ja, also man könnte meinen, wir haben kein gutes Haar an Breitenreiter in dieser Saison gelassen und haben ja eigentlich auch sehr früh, sehr deutlich das schon mal diskutiert, dass eben seine Art und Weise, seine Spielweise eben eigentlich nicht dafür gemacht ist, um mit Schalke zum Beispiel eben einen dominanten Fußball zu spielen und Schalke eben doch in vielen Spielen dann dominant auftreten müsste, um das Spiel zu bestimmen, um auch Ergebnisse abzusichern, das ist auch ganz wichtig. Trotzdem, man sollte vielleicht eines nicht verkennen. Breitenreiter, bei allem, was jetzt bei Schalke passiert ist, ich muss ganz ehrlich sagen, kein Trainer geht da irgendwie so unbescheuert raus bei Schalke. Bei allem, was passiert ist, Breitenreiter ist trotzdem einer, den sich mancher Verein, der so im Abstiegskampf steckt, der vielleicht hochkommt aus der zweiten Liga oder wie auch immer, also so Vereine, die so, weiß nicht, ab Platz 11 Bundesliga bis runter zu Platz 5 zweite Bundesliga. Diese Vereine, wenn die einen neuen Trainer bräuchten, sollten sich Breitenreiter trotzdem anschauen. Denn sein Stil, sein taktischer Stil, sein Systemfußball passt zu so einem Underdog-Verein, wie eben auch bei Paderborn, eigentlich ganz gut. Also es ist nichts verloren für Breitenreiter. Nur Schalke war der falsche Verein. Zur falschen Zeit.
Auf dem 6. Tabellenplatz der erste FSV Mainz 05 am letzten Spieltag ein 0:0 gegen Hertha BSC, damit vor Hertha BSC in der Tabelle, Konstantin.
Ja, das gebe ich auch eine 8 von 10.
9 von 10 hatten wir noch nicht, gell? Wir hatten 8 von 10 bei Bayern und bei Dortmund, 8 von 10 für Mainz. Ja, würde ich jetzt nicht widersprechen, aber da hätte ich dann vielleicht sogar schon an die 9 gedacht, weil...
Die Hinrunde war jetzt nicht so überragend.
Das stimmt.
Da sind sie 8er geworden, das ist für mich ein Platz, den ich jetzt nicht unbedingt so überraschend finde, weil ich schätze Mainz schon als Mannschaft ein, die in ihrem aktuellen Zustand, auch trotz des ein oder anderen Abgangs, sich konstant so zwischen 8 und 11, 12 platzieren sollte. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben schon ein großer Erfolg, weil man dann eben in diesen Bereich der Top-Teams eindringt. und eben mit ja Wolfsburg ein Top-Team auch hinter sich gelassen hat am Ende. Und das war dann auch der große Erfolg in der Rückrunde. Da hat man ja dann auch den Platz 5 insgesamt geholt in der Rückrundentabelle. Und das jetzt, ich zitiere jetzt ganz auf die Rückrunde, Hinrundentabelle, auch wenn es ein bisschen gemein ist, weil man ja dann, weil ja sich die Hin- und die Auswärts- und Heimspiele da nicht so unbedingt so passend sind, aber trotz allem finde ich das immer interessant zu schauen. Und Mainz war da wirklich eine der besseren Mannschaften dann nach der Winterpause.
Ich glaube, wir kriegen noch 9 von 10. Bin mir ziemlich sicher. Ich werde dann irgendwann für 9 von 10, ich weiß schon wo, plädieren. Wir hatten sogar 0 von 10 in der Hinrunde mal. Die werden wir dieses Mal nicht sehen, glaube ich. Also nicht beim gleichen Verein auf jeden Fall.
Ja, aber wir werden die sehen.
Ja, das kann gut sein, aber nicht beim gleichen Verein. Vielleicht schon relativ bald sogar die 0 von 10. Könnte ich mir bei Konstantin vorstellen, dass er einen raushaut, schon auf Platz 8 beim VfL Wolfsburg. Aber vorher sind wir noch bei Platz 7 bei Hertha BSC, wie gerade angesprochen, 0:0. Bei Mainz 05 am letzten Spieltag, Christopher Lange auf Champions-League-Kurs, dann doch noch abgerutscht, hatten wir auch so ein bisschen vermutet, dass es nicht ganz reicht für die Top 4. Trotzdem glaube ich, dass du da überdurchschnittlich viele Punkte geben kannst für Hertha BSC. Also überdurchschnittlich, also über den Durchschnitt. Also über 5. Ja, genau. Ja, 5 wäre Durchschnitt dann in dem Fall.
Jetzt hast du mir die Antwort ja schon so in den Mund gelegt, jetzt kann ich ja gar nicht mehr anders.
Es gibt ja so verschiedene Mittel, gibt's ja da, oder? Irgendwie das egal. Also
Ich sag mal 8 von 10.
Oh, so hoch!
Ja, nochmal.
Also, nach der Rückrunde?
Ja, in der
Veto. Nach der Gesamtheit der Saison müssen wir schon sagen, dass hätten wir jetzt vor der Saison
das stimmt,
uns getroffen und hätten gesagt, wo landet Hertha und wo landet oder wird auch zum Beispiel Dardai die Saison überleben, dann hätte ich zum einen gesagt, dass Hertha lange Zeit um den Abstieg kämpft und darüber hinaus, dass Dardai wahrscheinlich die Saison nicht überleben wird. Und ich habe auch das Spielermaterial jetzt nicht wirklich gesehen, um jetzt Hertha den Europa League jetzt Platz, der es jetzt endlich geworden ist, zuzutrauen, beziehungsweise sogar zwischendrin den Hauch von Champions League. Muss natürlich jetzt dazu sagen, dass das letzte Saisonviertel extrem ungünstig gelaufen ist, die also in den letzten 8 Spielen nicht mehr gewonnen. Gut zugegebenermaßen gespielt gegen Gladbach, gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Leverkusen, sind natürlich dann auch schon undankbare Aufgaben in diesem Teil der Saison. Und wir haben ja auch schon ein, zwei Mal analysiert, auch dass Hertha natürlich ein bisschen überperformt hat, was so die Statistiken betrifft, also extrem gut die Chancen genutzt, andererseits auch ein bisschen davon partizipiert, dass die Gegner vielleicht die eine oder andere Chance mehr vergeben haben. Aber trotzdem jetzt so in der Gesamtheit der Saison natürlich irgendwo so zwischen 7 und 8, aber der kleine Lokalpatriot in mir gibt dann einfach mal dann die 8.
Konstantin, gehst du bis auf 6 runter oder sogar noch weiter runter? Nee,
wo waren wir jetzt?
Was? 8.
Ich würde mindestens auf 7 runtergehen, aufgrund der, weil ich habe mir die Rückrundenwerte aufgeschrieben allein.
Ja, aber von 7, der 3 von 10 Rückrunde. Mit 7 könnte ich noch leben, mit 6 eigentlich nicht mehr, weil da hat Christopher, finde ich, schon recht, insgesamt dann doch über den Erwartungen noch, aus meiner Sicht.
Wie gesagt, ich gebe Ihnen eine 3 von 10 für die Rückrunde. Und die Rückrunde ist eben auch so ein bisschen Vorbote auf die nächste Saison, deshalb sehe ich die vielleicht immer noch mal wichtiger, auch so leicht zumindest bei der Bewertung, aber trotzdem, ich würde sagen, 7 von 10 ist in Ordnung. Ich glaube, ich weiß nicht, was wir ihnen nach der Hinrunde gegeben haben, bestimmt 9 von 10 oder so in der Preislage.
Müsste, ja.
Was ja auch gerechtfertigt war. Andererseits dann eben, man kann es ja auch nicht ganz so im luftleeren Raum betrachten, einfach weil sicherlich eine Rückrunde, wie sie dann gespielt wurde, wo sie dann 16. der Rückrundentabelle wurden mit 18 Punkten aus 17 Spielen, das war eher das, was man vielleicht Anfang der Saison erwartet hat von Hertha, zumindest so in dieser Kategorie ungefähr. Aber nach der Hinrunde erwartet man dann einfach mehr und dann ist das Anspruchsdenken doch auch vielleicht beim Beobachter etwas höher. Man hat ja auch doch gute Ansätze gezeigt, nur das war dann irgendwo wieder weg und deshalb sehe ich die Rückrunde schon sehr kritisch.
Also dann am Ende 7,5, wenn wir euch beide zusammennehmen, von 10 für Hertha BSC auf Platz 7. Dann auf Platz 8, Konstantin, der VfL Wolfsburg. Am letzten Spieltag ein grandioser 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart, aber dann doch 5 Punkte Rückstand auf die Europa-League-Plätze. Wie viele Punkte von 10?
3 von 10.
Gerechtfertigt, würde ich sagen. Ja.
Also für die Bundesliga-Saison hätten sie eigentlich nur 2 bekommen müssen. Es gibt noch einen Punkt für die Champions League-Saison.
Generös. Christopher, würdest du deutlich höher gehen?
Um Gottes Willen.
Eher tiefer. Naja, also ich meine.
Klar, die Champions League war gut, aber sicherlich auch eher die Vorrunde. Dann, es war natürlich dann ein Stück weit erwartbar, dass gegen Gent dann noch irgendwie weitergekommen wird, aber die Leistungen waren einfach zu inkonstant und eigentlich steckt in dieser Mannschaft mehr Potenzial oder müsste mehr Potenzial drin stecken. Dieter Hecking hat das überhaupt nicht rausgeholt in dieser Saison. Kam auch mit vielen neuen Spielern scheinbar nicht so gut klar, konnte die nicht so gut integrieren. Ich denke, Konstantin hat damit 3 von 10, glaube ich, einen ganz validen Wert getroffen.
Wenn wir schon beim Thema sind, wie seht denn ihr eigentlich die Personalie Hecking? Müsste eigentlich Hecking nach der Saison jetzt gehen oder müsste die sportliche Leitung bei Wolfsburg, wie auch immer sich das dann gestaltet, die Reißleine ziehen und einen neuen Trainer holen?
Ich glaube, eher Hecking sollte die Reißleine ziehen und alles gehen lassen, oder? Für die Transfers, die er vor die Nase gesetzt bekommen hat.
Ja, natürlich hat es nicht unbedingt seine Arbeit vereinfacht. Andererseits weiß ich nicht, ob jetzt Hecking vor dem Transfer von Traxler zum Beispiel gesagt hätte, oh nein, was ist das für ein schlechter Spieler? Oder vor dem Transfer von Kruse sich darüber beschwert hat, was sie jetzt für eine Plinse da holen. Also ich glaube ja nicht unbedingt, dass Hecking so enttäuscht war von den Transfers. Ganz im Gegenteil.
Bei Hecking weiß ich nicht genau. Ich glaube, Hecking ist jemand, der sich da nicht so sehr stark involviert.
Ja, aber also, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn nach den Transfers von Traxler und Kruse und man hätte jetzt Hecking mit Hecking unter vier Augen gesprochen, glaube ich einfach nicht. Ist reine Spekulation, aber ich glaube einfach nicht, dass er sich da großartig beschwert hätte, sondern er gesagt hat, ja, das sind gute Spieler, gute deutsche Spieler, die wir jetzt geholt haben und mit denen können in der Offensive weiterarbeiten nach dem De Bruyne-Abgang. Also, weil für mich war es nicht unbedingt sicherlich, der De Bruyne-Abgang war fatal am Ende und sie auch kurzfristig wurde das schon so gesehen, dass man Probleme haben wird, ihn zu ersetzen, aber mit Traxler, auch mit Kruse vorn als zweite Sturmoption, hatte ich eigentlich schon gedacht, dass man bei Wolfsburg sich einig war, dass man eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Vielleicht natürlich nicht so stark wie mit De Bruyne, aber immer noch stark genug, um Platz 3 zu holen zum Beispiel.
Das Problem bei Wolfsburg ist, glaube ich, aber auch, wenn wir jetzt schauen, wer könnte der Nachfolger werden, man hat dann nicht das Standing, dass man so einen richtigen Kracher kriegt und man ist jetzt aber zu groß, um jetzt da irgendwie Risiko zu gehen und irgendwie einen aus dem
Breitenreiter.
Ja, oder halt einen Jungen zu holen, ja. Und da, also insofern ist ja Hecking da schon irgendwie so die Zwischenlösung. Das ist ja auch selber kein absoluter Kracher, aber halt auch kein No-Name. Also ich mir fehlt einfach der Glaube daran, dass es da den Mut gibt, den Hecking vor die Tür zu setzen nach diesem 8. Platz jetzt.
Vielleicht kommt ja auch José Mourinho.
Ja, genau, eben, das bezweifle ich.
Ja.
Stark.
Ja. Manuel Pellegrini könnte doch dann bei Wolfsburg anheuern.
Auf Platz 9, der erste FC Köln, das schon angesprochene 2:2 bei Borussia Dortmund am letzten Spieltag. Christopher.
Ah, Köln ist echt so schwer zu beurteilen. Einerseits natürlich irgendwo relativ sicher immer gestanden, dann zwischendrin sogar nochmal fast in den Abstiegskampf gerutscht nach einer 3 oder 4 Spiele lange dauernden Niederlagenserie. Ich gehe hier einfach mal auf, ich schwank so zwischen 5 und 6 von 10, vielleicht mal so 5,5, einfach aus dem Grunde, weil sie sich einerseits natürlich, oder sagen wir ruhig 6 von 10, sie haben sich etabliert in der Liga, stehen, glaube ich, über Mannschaften, die ähnliches Anspruchsdenken haben, also namentlich vielleicht auch HSV, namentlich vielleicht auch Bremen und vielleicht sogar auch Stuttgart mit in dieser Liste mit einzufügen, für mehr reicht's aber aktuell noch nicht und deswegen auch so dieser relativ normale Wert, weil ich zum Beispiel Mainz von der Kaderqualität relativ ähnlich sehe oder vielleicht sogar und dann noch Hertha BSC, ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen, noch über ihn steht, von daher ja so 6 von 10. Also einfach, also Köln ist wirklich so dieser Ausdruck in dieser Bundesliga-Saison für das Mittelmaß, was ja in Köln jetzt vielleicht angesichts der vielen Fahrstuhlfahrten in den letzten Jahrzehnten dann trotzdem Ende defekt positiv bewertet wird.
Ich hätte ehrlich gesagt vor der Saison gedacht, dass die mal ein bisschen in Richtung Europa League schielen können. Und deswegen würde ich da ja auch irgendwie so zwischen 5 und 6 geben. Andererseits muss man auch sagen, ja, logisch, absolut, absolut sicheres Mittelfeld dann unter dem Strich. Ja, vielleicht doch eher Richtung 6. Konstantin, irgendwie klarer klarer Widerspruch von dir oder gehst du damit?
Nein, Sir.
Okay. Auf Platz 10, der Hamburger SV, nicht in der Relegation. Am letzten Spieltag ein, wo haben wir den HSV? 3:1 beim FC Augsburg, Konstantin.
Im luftleeren Raum wäre es eine 5 von 10, weil es eine durchschnittliche Leistung war mit einem durchschnittlichen Endresultat. Weil es aber der HSV ist und weil sie ja zweimal noch so dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind, gehe ich eher auf eine 6 von 10. Eher sogar mit Tendenz zur 7.
Oh, 7 von 10. Ja, gut, aber dann,
also ja, können wir uns bitte noch an die letzten beiden
Spielzeiten erinnern,
was da los war?
Ja, aber
also 18 Trainer, 27 Beurlaubungen, 15 Spieler suspendiert.
7 von 10 könnte ich nicht unterschreiben, auch wenn man die Relegationen, mit
dazu. Also 7 von 10, also dafür habe ich, also dafür war der Fußball auch zu schlecht, also ganz ehrlich.
Ja, im Vergleich zu den Vorjahren war er ja, also im Vergleich zu den Vorjahren war es quasi Barcelona-Fußball.
Ja, aber man muss ja doch eigentlich als Referenzgröße eher die, ja, richtig.
Ja, was eigentlich?
Die grundsätzlichen Erwartungen, was Kaderqualität, finanziellen Background des Vereins und so weiter anbelangt. Und da,
ja, der Verein ist chronisch verschuldet. Ja,
aber da hätte,
also wenn es um finanziellen Background geht, dann gebe ich der Schalke noch nachträglich eine 10 von 10. und Hamburg dann eine 9 von 10. Auch der Kader ist eigentlich gar nicht mehr so gut. Der hat ja doch ganz schön geblutet in den vergangenen Jahren.
Also grandiose Saison des HSV, nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. 7 von 10 mit Tendenz zu 8 von Konstantin Eckner.
Ja, interessant war gerade, wo du gesagt hast, man müsste auch die Ansprüche in Betracht ziehen. Da hatte ich schon gedacht, du meinst damit die Ansprüche mancher Fans beim HSV. Dann hätte ich natürlich eine 0 von 10 gegeben, weil der HSV gehört natürlich in die Champions League.
Ja. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich zum Schluss, dass der HSV eigentlich wirklich ganz zufrieden sein kann mit dieser Saison. Aber 7 von 10 gebe ich ihnen trotzdem nicht. 6 ist okay, finde ich.
Ich plädiere für 7.
Okay,
gut. Um deine nächsten Saison wieder 4 zu geben. Also.
Auf Platz 11 der FC Ingolstadt am letzten Spieltag eine knappe 2:3 Niederlage bei Bayer Leverkusen. Ja, Christopher.
Ja, jetzt bin ich natürlich jetzt mit dem HSV und den 7 Punkten, dann muss ich natürlich jetzt schon hier hart rotieren und nehme 9 von 10. Für den Aufsteiger die fast perfekte Saison, genau auf der 40-Punkte-Marke gelandet, war über weite Strecken der gesamten Saison eigentlich konkurrenzfähig. Bis auf 1 bis 2 Ausnahmen. Ich glaube, einmal gegen Dortmund, einmal überraschenderweise gegen Hannover. Da haben sie zweimal Abschüsse kassiert, aber ansonsten hat Hasenhüttl da wirklich eine extrem gute Defensive hingezaubert, die extrem sich darauf verstanden hat, gut zu verschieben, gut gegen den Ball zu arbeiten, sehr gutes Pressing gespielt haben. Einziger Makel war mehr oder weniger die Ausbeute im Sturm, die dann vielleicht sogar noch ein etwas besseres Resultat verhindert hat, von daher 9 von 10, einfach auch unter den finanziellen Gesichtspunkten, die natürlich vielleicht ein Stück weit besser sind als bei Darmstadt, aber Ingolstadt ja auch vor der Saison nicht extrem viel Geld investiert hatte, den Kader der Zweitligasaison nochmal an allen Ecken und Enden aufgepimpt hatte, sondern ja eigentlich fast mit dem identischen Kader ins Rennen gegangen ist, von daher eine extrem gute Leistung.
Ich würde das fast unterschreiben, was mir auch gefallen hat in der Rückrunde, die Weiterentwicklung. Paar spielerische Elemente mehr, nicht, also nur Pressing haben sie ja auch nicht gespielt in der Hinrunde, aber das war so, ja, das Merkmal des FC Ingolstadt, aber die haben dann auch in der Rückrunde gezeigt, dass sie eben auch was anfangen können mit dem Ball und wenn sie mal ihn eben nicht überfallartig erobern, sondern ihn halt mal sicher in den eigenen Reihen haben und ja, die Offensive war ja dann auch stärker in der Rückrunde, hat mehr Tore geschossen. Lescano war, finde ich, dann auch ein guter Transfer noch im Winter. Also ja, die 9 würde ich fast unterschreiben. Die unterschreibe ich. So. Konstantin?
Geht in Ordnung, ja.
Gut. Auf Platz 12 der FC Augsburg am 34. Spieltag mit einer 1:3 Niederlage beim HSV. Konstantin?
Eine 5 von 10 mit Tendenz zur 6 von 10. War einfach eine durchschnittliche Saison irgendwie. Augsburg ist aktuell so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, deshalb es ist sehr schwierig einfach, weil sie schwimmen mit, hatten ihre Krisenphasen, hatten ihre guten Phasen, hatten wieder ihre Krisenphasen. Also eigentlich, Augsburg kann man aktuell nicht so richtig greifen, muss man ganz ehrlich sagen.
Christopher, eher 6 von 10, weil sie die Doppel, also die Europa League dann auch noch am Ende erfolgreich gehandelt haben, also sich nicht haben runterziehen lassen durch die Europa League.
Ja, da würde ich vielleicht mitgehen. Also die Historie hat in den letzten Jahren dann schon ein bisschen gezeigt, dass es in An- und Abführungsstrichen kleinere Clubs dann doch schwer haben, wenn sie einerseits Europa League spielen und dann gleichzeitig noch die Klasse halten sollen, was sie eigentlich sonst immer machen mussten. Namentlich ist natürlich Freiburg sicherlich ein gutes Beispiel hierfür. Ein Jahr lang dann europäisch gespielt und daran eigentlich völlig zugrunde gegangen, weil es einfach die Kaderbreite nicht hergegeben hat. Von daher Augsburg ein Stück weit über dem Schnitt von 5 von 10, also nachher dann 6 von 10.
Auf Platz 13, Werder Bremen, wir haben darüber gesprochen, am letzten Spieltag durch den 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gesichert. Christopher.
3 von 10. Mir fehlt halt bei Werder Bremen jetzt, ich will nicht sagen seit Jahren, aber doch schon seit geraumer Zeit ein wirkliches Konzept. Die eigentlich sind alle Neuzugänge mehr oder weniger nicht eingeschlagen. Sie hatten ja dann sogar das Glück, dass Pizarro sich dann überlegt hat, ja, scheiß drauf, ich ziehe die Schuhe nochmal an und kick jetzt einfach nochmal. Und dass sie sozusagen gerettet wurden von dem 37-jährigen Teilzeitprofi, wenn ich es jetzt mal ganz despektierlich ausdrücken möchte. Das war jetzt auch schon überraschend, dass Pizarro nochmal so extrem überperformt. Und hätte er es nicht gemacht, dann würden wir wahrscheinlich jetzt darüber sprechen, dass vielleicht auch Werder Bremen mit als Absteiger feststeht. Und ja, von daher, mir fehlt halt so auch die komplette Perspektive jetzt im Kader, auch für die neue Saison. Aber auch während der gesamten Spielzeit eigentlich relativ schlechte Ergebnisse gehabt. Jetzt auch, will ich sagen, dann hinten raus ein bisschen Glück gehabt, aber dann doch schon den einen oder anderen Heimsieg dann, der fiel dann schon ein bisschen zu. Und von daher sehe ich jetzt einfach keinen wirklich positiven Grund, jetzt außer Pizarro, der sicherlich irgendwo in gewisser Weise ein Stil war, mich jetzt stehen lassen und sagen, okay, das hat mir in Bremen wirklich gut gefallen oder das war auch irgendwas Überraschendes, das war zum Beispiel was taktisch Gutes, das war von der Kaderplanung gut, sondern es gab eigentlich sehr, sehr, sehr viele Baustellen, eigentlich auch auf vielen Bereichen und ja, von daher 3 von 10.
Ich würde 4 von 10 nehmen, Konstantin, noch höher?
In Anbetracht der Rückrunde, die Rückrunde war für mich schon relativ stark, man ist 8er in der Rückrundentabelle geworden, 23 Punkte geholt, nach der Winterpause, sollte man nicht außer Acht lassen zumindest, dass die Rückrunde mit 6 Siegen, 5 Unentschieden also sehr passabel abgelaufen ist, eigentlich mehr als passabel. Man hat da einige Mannschaften dann hinter sich gelassen, deshalb vielleicht ein kleines bisschen höher, ich weiß nicht, ob man sie ganz so niedrig einschätzen sollte. Viel hat man sich auch im ersten Teil der Saison verbaut, kam aber dann auch wieder zurück, klar abhängig von Pizarro, was langfristig natürlich kein guter Plan ist, aber also Bremen ist auch sehr schwierig einzuschätzen, weil andererseits würde ich jetzt wieder sagen, wenn man so Bremen für sich betrachtet und vielleicht auch den Trainer sieht, eigentlich hat Skripnik jetzt gar keine so gute Arbeit geleistet, aber irgendwie haben wir trotzdem Ergebnisse eingefahren, gerade in dem zweiten Teil der Saison, deshalb ist es gerade sehr schwierig, Bremen einzuschätzen, vielleicht doch eher 4 von 10, 5 von 10, mit ein bisschen
also 5 von 10 auf keinen Fall. Bei 4 von 10 würde ich noch mitgehen, wenn du jetzt sagst, dass die finanziellen Möglichkeiten auch begrenzt sind. Aber
okay, die sind sehr begrenzt. Wir einigen uns auf 4 von 10. Wunderbar. Ja. Und die Frage ist natürlich auch, was nächstes Jahr dann passiert oder in den nächsten Jahren, wenn jetzt Pizarro nochmal um ein Jahr verlängert hat. Irgendwann muss ja dann tatsächlich mal dieser Umbruch, den sie ja eigentlich schon für dieses Jahr geplant haben, passieren. Also irgendwann muss man die Jungen wirklich mal einbauen und wenn es dann wieder ein
hat man ja zum Teil.
Ja, hat also man aber halt.
Krilic zum
Beispiel. Ja, genau.
Ja, gut. Ja, aber die haben dann mal gespielt, mal wieder nicht gespielt.
Krilic hat immer gespielt jetzt zum Schluss.
Ja, gut, aber.
Und Özcan auch?
Die eigentliche Ausnahme. Eggestein mal gespielt, dann mal Tribüne, dann mal zweite Mannschaft. Also da war auch viel Inkonstanz.
Sicherlich, das haben wir auch schon häufig diskutiert und es ist auch so, dass einige Jugendspieler wie die Eggesteins womöglich den Verein verlassen werden. Ich weiß nicht, was jetzt der neueste Stand ist, aber hat es sich zumindest mal angedeutet. Und das ist ein Problem. Pizarro wird jetzt noch eine Saison spielen, ja. Und Clemens Fritz ja auch. Da gab es ja den Rücktritt vom Rücktritt, wenn ich es richtig vernommen habe.
Was die Hoffnung, dass es eine große Veränderung geben wird, nicht unbedingt größer machen wird. Und wenn ich jetzt so sehe, wer aus der zweiten Liga hochkommt, dann liegt das die Vermutung nahe, dass diese Mannschaften nicht unbedingt hinter Werder Bremen die Saison beenden müssen.
Andererseits gibt es so einen kleinen, sagen wir mal, geschmeidigen Umbruch, wenn man sich die Innenverteidigung anschaut, wo man eben Westergaard und Chilobucci eingebaut hat. Sind jetzt keine Jungtalente in dem Sinne, aber zwei Spieler, die sich etablieren oder etabliert haben und die auch noch nicht so alt sind. Also ganz im Gegenteil eigentlich, die so bei Westergaard so Mitte 20, Chilobucci meines Erachtens auch. Das ist auch vielleicht ein Weg, den man bei Werder bestreiten möchte. Ich weiß es nicht. Man hat eben diesen großen Pool an jungen Talenten, aber wird wahrscheinlich den einen oder anderen auch einfach verkraulen dann, langsam aus sicher.
Auf Platz 14, der SV Darmstadt 98 am 34. Spieltag in 0-2 gegen Borussia Mönchengladbach, aber vorher schon gesichert. Konstantin?
Ja, 0/10. Ich hatte Champions League erwartet und habe dann nur Abstiegskampf bekommen. Das ist einfach inakzeptabel.
Die große Frage ist, kriegen wir die Maximalpunktzahl? Nee, auch nicht von Darmstadt. Nein. Aber 9 kriegen wir, oder?
9/10, ja.
Ja, schön. Hätte ich auch. Da wäre ich auch hingegangen. Genau, auf den 9. Und man kann sagen, was man will, und man gedenken, was man will, und halten, was man will von diesem Fußball. Irgendwie hat es mich halt dann doch gepackt. Und auch der letzte Spieltag, die Verabschiedung von unter anderem Markus Seiler, das war einfach nochmal großartig. Also da geht mir schon das Herz auf, muss ich gestehen. Christopher, gibst du 10 oder?
Ach komm, 10/10.
Hause raus! 10/10! Ding, 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 ding.
Hast du doch jetzt nur gegeben, weil Wagner zu Bayern wechselt. Ja.
Nein, das ist einfach dieser erfrischende Fußball.
Ja, ja, revolutionär.
Sandro Wagner. The German Pelé.
Also, der SV Darmstadt mit 9/10 Punkten auf Platz 14. Auf 15 dann die TSG Hoffenheim. Am letzten Spieltag noch einmal ein 1-4 gegen Schalke 04. Christopher.
Das ist jetzt auch wieder so ein undankbare Aufgabe, weil wir drei Trainerwechsel gesehen haben, die ganz unterschiedliche Charakteristiken mit sich gebracht haben. Also einerseits die Phase unter Gisdol, in der es extrem schlecht lief, weil taktisch viel falsch gemacht wurde, aber auch schon vorher in der Vorbereitung scheinbar nicht die hundertprozentig passende Ersatz geholt wurde für Firmino, der die tragende Rolle im Vorjahr war. Dann der eigentlich Fehlgriff zu Stevens und dann andererseits wieder der, ich nenne es jetzt mal Glücksgriff zu Nagelsmann, auch wenn die letzten zwei Spiele erschreckend schlecht waren. Ich sag mal 4/10 in der Summe, weil sich einerseits natürlich von Hoffenheim ein Stück weit mehr erwartet, andererseits war in diesem Umbruchjahr vielleicht auch nicht unbedingt mehr drin und das Anspruchsdenken vielleicht auch da ein Stück weit zu hoch, da der Verkauf von Firmino einfach auch nicht adäquat ersetzt wurde. Also wenn wir natürlich bei Wolfsburg über De Bruyne sprechen, dann wurde ja noch versucht, namenhafte Ersatz zu holen, der zumindest sich irgendwo in dieser gleichen Preisklasse widerspiegelt. Diesen Weg ist ja Hoffenheim nicht gegangen und das waren dann einfach auch die Folge dessen. Das liest sich dann auch ganz gut in den Toren ab. 39 erzielte Tore. Im Vorjahr waren es, glaube ich, über 50. Da zeigt sich einfach, da fehlte einfach noch der Faktor Firmino als Spielmacher. Und natürlich dann die schwere Phase auch mit dem recht unattraktiven Fußball, den Stevens versucht hatte zu etablieren. Deswegen bleibt einfach auch nicht mehr viel als 4/10.
Konstantin, du hattest Hoffenheim nach der Hinrunde 0/10 gegeben.
Und hätte ihn für die Rückrunde 9/10 gegeben.
9/10.
Macht. Aber
4,5.
9/20, ja.
also bleibst du dann bei
5
oder so.
Ja.
Also wobei halt bei mir immer so noch...
ja, also die letzte Schlussphase, also die Schlussphase der Schlussphase, zuletzt war jetzt ja auch nicht so überragend. Und ich bin einfach gerade bei der Bewertung der Nagelsmannschen Arbeit, bin ich einfach noch gespannt, was in der nächsten Saison passiert und mit welchem Kader sie antreten werden und wie der Kader sich verändern wird. Deshalb, da möchte ich jetzt eigentlich gar keine weitere Bewertung abgeben vorerst, weil Hoffenheim kann sich glücklich schätzen, dass sie eigentlich diese letzte Phase oder beziehungsweise diese Phase und Nagelsmann hatten. Andernfalls wären sie eben weg. Wer als Letzter in die Rückrunde geht, der kann sich dann schon glücklich schätzen, dass es noch so gelaufen ist.
Auf Platz 16 und in der Relegation Eintracht Frankfurt im letzten Spieltag 0-1 bei Werder Bremen verloren. Konstantin.
3 von 10.
Kurz und knackig. Ja, als Relegationsteilnehmer wirst du wahrscheinlich dir nicht mehr verdienen können, außer du heißt Darmstadt.
Ja, und vor allem, gab es irgendwie so ein Glanzlicht in der Saison oder gab es irgendwie wirklich eine Phase, wo man sich Hoffnung machen konnte? Eigentlich nicht. Also war man im Abstiegskampf.
Eine der wenigen Mannschaften, die nah dran waren, in beiden Spielen gegen die Bayern zu punkten. Also geschafft haben sie am Ende dann nur Borussia Mönchengladbach, oder?
Ja.
Und Eintracht Frankfurt. Übrigens, Darmstadt, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, hat, wenn mir nicht alles täuscht, nur gegen die Bayern und gegen Gladbach nicht gepunktet. Sonst gegen alle Mannschaften. Wollte ich auch nochmal kurz rausstreichen. Also da sind die 9 von 10, glaube ich, schon verdient.
Die Frage ist, wie werden sie sich denn nächstes Jahr gegen Barcelona schlagen?
Das ist eine große Frage. Also 3 von 10 für Eintracht Frankfurt auf dem Relegationsplatz, die haben wir auch schon ausführlicher diskutiert vorher. Auf Platz 17, Christopher, der VfB Stuttgart. Die 1-3 Niederlage in Wolfsburg haben wir schon angesprochen.
Haben wir jetzt, glaube ich, schon viel über Stuttgart gesprochen. Ich mach's kurz, 1 von 10.
Kein großer Widerspruch.
Zustimmung, hätte ich auch.
Und Hannover 96, Konstantin, auf
0 von 10. Ja,
das ist...
Warum sollte ich Ihnen einen Punkt geben? 17. nach der Hinrunde, letzter nach der Rückrunde. Vielen Dank für die Teilnahme am Wettbewerb. Wir sehen uns dann
in zwei Jahren wieder. Ich hätte noch gesagt zu 1 von 10, weil irgendwie so ein bisschen Mitleidspunkt ist es dann aber wahrscheinlich.
Ja,
eher, weil es war einfach, wenn man einfach die Leistung in dieser Saison einordnet, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich die 0 von 10.
Vielleicht auch deshalb, weil man immer mal so bei Hannover Ansätze gesehen hat und hat gedacht, na, das könnte doch wieder in die richtige Richtung gehen. Und dann, spätestens schon in der zweiten Halbzeit ging, ist das dann alles eingestürzt. Es war auch eine Mannschaft, die quasi jedem Sympathisanten einfach immer wieder Hoffnung gemacht hat und dann brutal das Herz rausgerissen hat.
Andererseits würde ich sagen, dass der VfB Stuttgart noch weiter hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist in dieser Saison. Deswegen würde ich vielleicht dann sagen, für Hannover 96 wie für den VfB Stuttgart 1 von 10. Das wären so meine zwei Argumente, aber ich habe jetzt auch nicht groß was gegen 0 von 10. Christopher, du schon?
Ja, das Argument hast du ja schon gebracht, wenn wir Stuttgart bei einem haben, dann tut man Hannover da unten recht, aber es ist halt auch wieder...
Aber Stuttgart hatte wenigstens das eine oder andere Spiel, was...
Ja... Klar,
Hannover sah schon sehr dünn dann aus in der Richtung. Also Stuttgart hat ja auch die eine Phase unter Kramny, als sie einige Spiele gewonnen haben und es gar nicht so schlecht aussah. Und zum anderen, Zorniger Engagement ging vielleicht in die Hose, aber das waren schon zu wenigstens interessante Ansätze, die man gesehen hat. Bei Hannover blieb ja auch das aus. Also es blieb auch so ein bisschen der Entertainment-Faktor fast aus, außer dass man eben häufiger den Laden vollbekommen hat.
Ja, klar. Absolut richtiges Argument. Hier ist es natürlich auch wieder schwierig, ähnlich wie bei Hoffenheim, 3 Trainerwechsel. Ich glaube, der Mitteltrainer Thomas Schaaf, das ging vollkommen in die Hose. Im Zuge dessen auch die Transfers, die nochmal für die Rückrunde getätigt wurden, nachdem man es ja vor der Saison komplett verschlafen hat. Und ja, eigentlich drückt sich dann, ich will nicht die Schultern eigentlich fast beim Trainer festmachen oder bei den Spielern, weil das dann einfach auch dann in dem Kader nicht genügend drin war, sondern wenn du die 0 von 10 gibst, dann eigentlich eher der sportlichen Leitung. Und das, was auf dem Platz passiert ist, mit dem Kader und dann jetzt vielleicht auch noch in der Schlussphase und der Stendel, bin ich vielleicht noch geneigt dazu, noch so einen Mitleidspunkt zu geben.
Ja, genau. Die Entwicklung hinten raus war dann gut schon abgestiegen und ja auch nichts mehr zu verlieren, aber stimmt, die Entwicklung hinten raus hat mir auch nochmal getaugt und mal schauen, was das dann auch in der nächsten Saison wird. Also irgendwo zwischen 0 und 1 Punkt. Ganz kurz zum Abschluss von jedem ein Team, positive Überraschung und Enttäuschung. Ich fange an, meine positive Überraschung ist Darmstadt. Ich hatte Mainz noch als zweite Mannschaft, habe mich für Darmstadt entschieden. Enttäuschung ist für mich Stuttgart. Ich hatte noch Wolfsburg als zweite Mannschaft, aber Stuttgart ist eben abgestiegen, deswegen Stuttgart. Also Darmstadt und Stuttgart. Konstantin.
Ich nehme als Enttäuschung zumindest in Wolfsburg, weil andere Mannschaften da oben haben auch underperformed, aber bei Wolfsburg war es einfach nochmal extremer. Und die Mannschaft muss eigentlich sich eher vor Gladbach noch ansiedeln und hat es einfach nicht geschafft. Als positive Überraschung, da tue ich mich ganz ehrlich schwer, weil ich hätte jetzt eigentlich Hertha genommen, wenn die letzte Schlussphase gewesen wäre. Deshalb nehme ich eher Mainz, wobei es auch in eher ein langweiliger, nicht Tipp, eine langweilige Wahl einfach ist. So. Aber klar, Mainz war vielleicht die positivste Überraschung.
Christopher?
Positiv Borussia Dortmund. Für mich eigentlich mit die Mannschaft der Saison, weil sie es doch relativ lange gut mitgehalten haben, auf allen drei Wettbewerben sich gut präsentiert haben. Und die Erwartungshaltung nach dieser schwierigen Phase in der letzten Saison unter Klopp war jetzt nicht ganz so hoch bei mir, dass sie wirklich auf 78 Punkte eigentlich ja sogar mit Tendenz oder mit der Chance sogar noch mehr Punkte zu holen. Von daher für mich definitiv der Gewinner. Negativ habt ihr beide eigentlich die Mannschaften schon angesprochen. Wolfsburg und Stuttgart sind sicherlich die großen Verlierer der laufenden Saison gewesen.
Ja, entscheide ich.
Dann nehme ich mal Stuttgart, weil das dann mit dem Abstieg dann wirklich noch drastischer ist als jetzt vielleicht die verpasste internationale Teilnahme bei Wolfsburg.
So viel zu den Mannschaften. Dann haben wir natürlich noch die Spieler, haben wir auch nach der Hinrunde gemacht. Und wir gehen alle Positionen durch. Bester Tor, bester Abwehrspieler, also bester Tor, bester Innenverteidiger, bester Außenverteidiger, defensiver, offensiver Mittelfeldspieler und Stürmer. Und wie nach der Hinrunde machen wir es wieder so, dass wir halt einfach wirklich einen, den Spieler auf der Position für euch nennen und dann noch einen, wenn man so will, Unsung Hero mit dazu. Einen, der ja überraschend gut war, vielleicht noch nicht ganz ganz die Liga gerockt hat, aber ja einfach positiv aufgefallen ist. Kurz und knackig, wir fangen an mit Konstantin Eckner. Du sagst mir deine Wahl und ich nenne dir dann immer die, die du nach der Hinrunde gehabt hast. Torwarts.
Timo Horn.
Wie nach der Hinrunde?
Okay. Und der Unsung Hero jetzt gleich hinterher?
Genau.
Ron-Robert Zieler.
Wie nach der Hinrunde?
Ich würde mal noch sagen, in Klammern noch Marvin Hitz.
Mhm. Okay, gut. Machen wir es pro Position. Christopher?
Ich muss mich jetzt doch für neu entscheiden, aufgrund der vielen zu Null Spiele. Mhm. Und der Unsung Hero ist für mich Ralf Fährmann.
Den hattest genau andersrum nach der Hinrunde. Fährmann als dein Torwart der Hinrunde und dann Neuer als Unsung Hero. Wie auch immer du da drauf gekommen bist. Bester Innenverteidiger, der Konstantin.
Julian Martip und Unsung Hero Yannick Westergaard.
Du hattest, nach der Hinrunde hatten wir einen besten Abwehrspieler und da hattest du Boateng als besten Abwehrspieler und dann Plattenhardt und Schmelzer als Unsung Hero, aber jetzt sind wir bei Innenverteidiger, ist deswegen auch blöd der Vergleich. Also bester Innenverteidiger Joel Matip für dich.
Ja.
Auch trotz der Rückrunde, die dann ein bisschen fehlerbehaftet oder war.
Das lag an anderen.
Gut. Christopher?
Christiansen.
Ist für dich der beste Innenverteidiger der Saison gewesen?
Ja, zumindest der sich einfach konstant weiterentwickelt hat und muss natürlich auch ein Stück weit die Verletzung von Boateng berücksichtigen, ansonsten wäre sicherlich Boateng die Wahl Nummer 1 gewesen. Er hat in der Rückrunde dann einfach zu viele Spiele verpasst, um ihn jetzt da noch in diese Kategorie mit aufzunehmen. Okay.
Für mich wäre dann, gut, ihr sagt ja. Für mich wäre dann Christiansen eher so ein Unsung Hero. Wer ist dein Unsung Hero?
Toprak.
Ja, über Toprak, okay. Gut, schön. Also weder Hummels noch Boateng hier in der Diskussion mit dabei. Bester Außenverteidiger, Konstantin.
Philipp Lahm und Unsung Hero Marcel Schmelzer. Ja, geht nicht wie immer. Marcel Schmelzer wird der Unsung Hero bis an das Ende meiner Tage bleiben.
Geht nicht ohne Marcel Schweizer. Ja. Ja. Die beiden könnte man sich auch in der Nationalmannschaft vorstellen. Einer links, einer rechts, aber der eine darf ja nicht und der andere will ja nicht mehr. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, finde ich. Wenn du dir vorstellst, so Lahm, Boateng, Hummels, Schmelzer, gar nicht so schlechte Viererkette, würde ich sagen.
Ja, aber ist eigentlich ganz annehmbar, würde ich sagen.
Kann man lassen, würde ich sagen. Und alle diskutieren man, dass es so Probleme gibt ja auf den verschiedenen Positionen. Was ist denn damit jetzt ein Problem, wenn man die Viererkette hätte? Hat man aber nicht.
Und da hätte man noch Mustafi als Backup für die Innenverteidigung, Höwedes.
Ja, ich würde dann noch Mitchell Weiser mitnehmen.
Ja, den hatte ich sogar als besten Außenverteidiger der Saison in Betracht gezogen. Aber ja,
hast ihn dann doch nicht genommen.
Ich nehme den Lahm. Also ich wünsche mir ja zumindest, dass Lahm dann als Co-Trainer mit zur Europameisterschaft fährt.
Christopher, dein bester Außenverteidiger?
Schmelzer. Mhm. Und mein Unsung-Hero ist Robert Bauer von
Ingolstadt. Überragend. Der Bauer! Sehr schön. Heißt also, David Alaba hat so ein bisschen Problem, dass er irgendwie 8 Positionen gespielt hat in dieser Saison.
Die Verletzung war ja nicht ganz so schwerwiegend, aber es ist wirklich...
Ja, trotzdem, aber waren schon einige Spiele, die er gefehlt hat. Also gesehen.
Nach der Hinrunde gab es einen Kommentar auf www.checkpot.fm, was mit Jonathan Tah ist. Denn der Hörer, der fand irgendwie, dass der ein bisschen zu kurz kam in der Diskussion. Also bei Unsung Hero auf jeden Fall im erweiterten Kreis, oder? Mit dieser Saison, ja.
Da gehe ich mit.
Da kann man nicht widersprechen.
Er müsste eben ein kleines bisschen beweglicher sein und ein kleines bisschen besser im Aufbau, dann könnte man ihn noch höher einstufen.
Defensiver Mittelfeldspieler, Konstantin.
Nicht Vidal. Da war die Hinrunde zu schwach. Ich nehme Mahmoud Dahoud. Und als Unsung Hero Julian Weigel. Und als zweiten Unsung Hero Baumgartlinger.
Der jetzt nach Leverkusen gehen soll, habe ich kürzlich gehört.
Ja, ich hatte sogar kurz darauf spekuliert, dass er womöglich zum BVB geht, weil es so Gerücht gab, dass Tuchel gerne einen Kämpfer, Anführungsstrichen, ich glaube, das hat der Kicker geschrieben, einen Kämpfer möchte fürs Mittelfeld. Und da habe ich gedacht, Baumgartlinger, Ex-Spieler. Aber ja, Leverkusen würde auch passen, nur die haben dann sehr viele Box-to-Box-Sechser mittlerweile, eigentlich dann 4 mit Baumgartlinger, was interessant werden könnte.
Du hattest nach der Hinrunde Weigel als besten defensiven Mittelfeldspieler und Schellbrett als Unsung Hero. Jetzt also Dahoud und Weigel. Christopher?
Dahoud ist schon, glaube ich, die sehr gute Wahl. Und Unsung Hero Weigel gehe ich mit. Mhm. Bei Vidal, um vielleicht das auch noch rund zu machen, in der Liga nicht so überzeugend wie auf internationalem Parkett. Wenn man das Internationale vielleicht noch mit einbeziehen würde, könnte man auch über Vidal noch sprechen, aber dafür war die Leistung in der Liga dann häufig auch zu durchschnittlich.
Und die Hinrunde war vor allem auch zu durchschnittlich, einfach, finde ich.
Ja, klar.
Also das war über die gesamte Saison hin gesehen, über die gesamte Saison hinweg gesehen, nicht unbedingt jetzt so die perfekte Leistung, einfach die beste Leistung, die er so bringen kann.
Also zumindest in der Liga, international.
Ja. Weiß ich gar nicht mehr, wie war da die Hinrunde für Vidal international?
Ein paar gute Spiele auf jeden Fall gemacht, gegen Arsenal unter anderem. Ansonsten natürlich bei den gegnerischen Mannschaften natürlich dann schwer zu werten, aber die Spiele gegen Juventus und jetzt auch gegen Atletico und natürlich auch eigentlich gegen Benfica waren eigentlich so herausragend, dass normalerweise kein Weg dran vorbeiführen würde, aber wie schon angesprochen, in der Liga dann häufig auch zu durchschnittlich auch viele Schonpausen bekommen, deswegen Dahoud und Weigel sind, glaube ich, die richtige Wahl.
Also Weigel taucht zweimal auf, auch nach der Hinrunde war das so, da hatte die in beiden als besten defensiven Mittelfeldspieler und Unsung Hero, wie schon gesagt, bei Konstantin Schellbrett und bei Christopher Vastarida. Offensiver Mittelfeldspieler, Konstantin.
Henrik Mkhitaryan und Unsung Hero Darida.
Okay. Du hattest du Mkhitaryan auch nach der Hinrunde schon als besten offensiven Mittelfeldspieler und Heller als Unsung Hero. Aber der hat ja eine Rückrunde ein bisschen abgebaut. Ja. Christopher?
Mkhitaryan ist, glaube ich, die richtige Wahl hier. Unsung Hero tue ich mich extrem schwer, weil es dann doch immer wieder Spieler gab, die dann abgetaucht sind. Heller hast du ja schon angesprochen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal die Eindrücke der letzten Saisonphase. Julian Brandt.
Dort ist Douglas Costa nach der Hinrunde als besten offensiven Mittelfeldspieler und Mitchell Weiser, da hast du ein bisschen getrickst als Unsung Hero.
Ah, Costa hat schon brutal abgebaut, würde man sagen.
Ja, Costa hat wirklich extrem stark abgebaut.
Auch Coman hat wirklich einige schwache Spiele gezeigt. Und Brandt, da war eben das Problem, dass er ja zwischenzeitlich mal überhaupt kein Kandidat mehr war für die ja, ich weiß nicht, also zumindest für so eine Kategorie, weil irgendwie hat er nicht gespielt und wenn er gespielt hat, dann relativ schlecht. Also das, es war so eine problematische Saison, sagen wir mal so. Aber er, teilweise der letzte Eindruck ist manchmal der wichtigste und der wird ihn dann womöglich noch ein EM-Ticket bescheren. Klopp, klopp.
Kein Gündogan also unter den offensiven Mittelfeldspielern bei euch.
Zu oft verletzt. Und wäre aber eher zentrales Mittelfeld. Ja. Eigentlich.
Beim Defensiven hatten wir Bayern und Dortmund mit dabei. In Innenverteidigung überraschenderweise nicht. Im Tor, ja, wurde Neuer einmal genannt. Dann sind wir jetzt beim Sturm. Konstantin.
Claudio Pizarro und Unsung Hero Claudio Pizarro.
Dort ist Müller nach der Hinrunde ja. Und Chicharito als Unsung Hero. Jetzt zweimal Claudio Pizarro. Christopher?
Also ich habe Claudio und als Unsung Hero Pizarro.
Okay.
Ja. Ja, da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Robert Lewandowski und Unsung Hero ist Sandro Wagner.
Ah, das dachte ich mir fast.
Das ist dann an dem unbesungen.
Du hattest. Nee, aber der passt schon als auf die Liste, die Kategorie. Du hattest nach der Hinrunde hattest du Aubameyang als Stürmer der Hinrunde und Modest als Unsung Hero.
Haben beide ein bisschen abgebaut.
Ja, also gerade Aubameyang hat abgebaut. Und Lewandowski fand ich eben zwischenzeitlich mal nicht so stark, deshalb Pizarro.
Ja, aber das lag eigentlich auch daran, dass die Offensive, also dass er nicht mehr so stark gefüttert wurde. Also es lässt sich auch ganz gut an den Torchancen oder Torschüssen, die er hatte, ganz gut ablesen. Und wenn man jetzt noch seine Zahlen nochmal anschaut, wirklich fast über 60% der Schüsse, die er abgegeben hat, gingen aufs Tor, das und die 30-Tore-Marke noch geknackt, führt eigentlich fast kein Weg dran vorbei.
Ich habe mir nicht, Entschuldigung, Konstantin, ja?
Nein, es ist in Ordnung. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über Chicharito, über den hatte ich auch noch nachgedacht, aber auch so Phasen gab, wo er da nicht so stark war. Und da wird aber vielleicht auch das Problem der Kategorie so, oder dieser Saisonauswahl immer ein bisschen deutlich, weil man einfach fast keinen Spieler findet, der wirklich durchweg oder gut bis sehr gut aufgetreten ist. Also war vielleicht sogar jetzt bei unserer Auswahl Mkhitaryan für mich mit der einzige Spieler in der ganzen Saison, der vom ersten bis zum letzten Spieltag, abgesehen vielleicht von kleinen Verletzungspausen oder so, auf höchstem Niveau agiert hat. Ansonsten, ich glaube, war möglichst wirklich der einzige Spieler in der ganzen Bundesliga-Saison.
Also das ist dann der MVP, Mkhitaryan?
Ja. Ja. Naja, wie gesagt, das ist der einzige und er hat natürlich auch nicht irgendwie bei Darmstadt gespielt und vielleicht die Verein auch vorangeführt und auf dem, weiß nicht, 13. Tabellenplatz, sondern sich auch bei einem Top-Verein und ja.
Christopher, Widerspruch?
Nö, ich würde Lewandowski nochmal in den Ring werfen. Ja. Die längste Phase, die er hatte, waren 3 Spiele, in der er nicht getroffen hat. Und das war überraschenderweise sogar noch die Hinrunde. Ich glaube, in der Rückrunde kommt er ein Stück zu schlecht weg, weil es einfach dann schon gewöhnt war, dass er eigentlich pro Partie eigentlich mindestens 2 Tore schießt. Und hat aber trotzdem regelmäßig getroffen. Am Ende waren es 8 oder 9 Mal das 1-0 erzielt. Und war dann auch sicherlich der Garant dafür, dass der FC Bayern Meister geworden ist, klar, aber auch international so weit gekommen ist.
Also sprich, gibt für beide Argumente, denke ich, also was mir bei Lewandowski, also Mkhitaryan einfach den nächsten Schritt gemacht, ist auch mal, das hat er in der Saison schon vorher schon angedeutet, dass er ja, das, was er jetzt gezeigt hat, alles kann, aber irgendwie hat er es nicht rausgeholt und jetzt hat er es einfach umgesetzt und zwar in allen Wettbewerben eigentlich. Und bei Lewandowski finde ich einfach überragend, dass der mitspielen kann und auch Fußball spielen kann, weiß ja jeder, aber der hat, glaube ich, nochmal einen Schritt gemacht, was den Abschluss einfach anbelangt. Das war schon beeindruckend in dieser Saison. Wir hatten auch noch die positive Überraschung und die negative Überraschung unter den Spielern nach der Hinrunde. Habt ihr da auch nochmal was? Also jetzt über die komplette Saison gesehen, nicht über die Rückrunde, sondern über die komplette Saison gesehen. Konstantin, positive Überraschung?
Da tue ich mich schwer. Vielleicht Baumgartlinger könnte eine positive Überraschung der Saison sein.
Weigel vielleicht?
Komm. Jetzt, eigentlich gibt es nur einen Namen.
Wenn du jetzt mit Sandro Wagner kommst, dann sage ich nichts mehr heute.
Sandro Wagner. Ist Weigel nicht die positive Überraschung der Saison? Aus der zweiten Liga gekommen und dann beim Tabellenzweiten, beim besten Tabellenzweiten aller Zeiten so eine entscheidende Rolle?
Kann man auch nehmen. Okay. Er wurde vielleicht aber auch ein wenig unterbewertet, muss man auch sagen, vor der Saison. Also ich glaube, weniger haben sich die Spiele oder seine Spiele angeschaut. Er war bei Dortmund ja auch immer ein Spieler, der nicht so auffällig war, und das war beim 68 auch schon so. Man hat wahrscheinlich erwartet, dass so ein Spieler in der zweiten Liga alles niederwalzt, nur Johann Weigel wird nie alles niederwalzen, nie in seinem Leben. Selbst wenn er Nationalspieler ist und, weiß nicht, den goldenen Ball gewinnt, wird er nie alles niederwalzen. Deshalb, ja, kann man auch Johann Weigel nehmen, ich glaube schon. Also ich glaube, ich tue mich sogar schwerer bei der Enttäuschung der Saison. Ich habe ein, zwei aber im Blick, glaube ich. Ja,
okay. Christopher, deine positive Überraschung, du hattest nach der Hinrunde Douglas Costa, den wirst du jetzt über die komplette Saison wahrscheinlich nicht mehr nehmen?
Nee, den kann ich jetzt wirklich nicht mehr nehmen. Ich nehme Claudio Pizarro. Ja. Er hat es ja vorhin schon angesprochen. Ich habe ihn einfach nicht mehr zugetraut, dass er noch so viel Positives bewirken kann, weil ich vor allem noch die letzte Bayern-Saison im Auge hatte, in der er sich wirklich extrem oder sehr, sehr schwer getan hat und nicht mehr auch hundertprozentig fit gewirkt hat. Und diesen Eindruck konnte er jetzt bei Werder Bremen komplett widerlegen.
Und dann die Enttäuschung der Saison. Konstantin.
Ich hätte jetzt fast gesagt Janschke.
Den hattest du nach der Hinrunde.
Ja, aber der war natürlich auch lange verletzt und das möchte ich jetzt wirklich mal nicht nehmen, weil der hat ja mehrere Verletzungen sogar, die ihn lange rausgeschmissen haben, also diese Meniskusverletzung, der Muskelfaseres im Rotatorenbereich. Also es ist wirklich vielleicht ein bisschen unfair, jetzt ihn zu nehmen. Deshalb schwanke ich noch zwischen Choupo-Moting und Max Kruse.
Mhm. Du musst dich fast entscheiden, glaube ich.
Ich glaube, ich nehme sogar Max Kruse. Wenn er jetzt nicht durchweg schlecht war, aber das war wirklich nicht unbedingt so brillant, was er diese Saison gespielt hat. Deshalb ja, könnte ich mich wahrscheinlich wirklich mit Max Kruse als Enttäuschung anfreunden. Ja.
Mhm. Christopher?
Christoph Kramer. Mhm.
Du hattest nach der Hinrunde Hüntelaar und Di Santo, das Stürmer.
Stimmt, ja. Also Di Santo könnte man natürlich auch noch nehmen.
Ach, den gibt es auch noch.
Ich habe vorher kurz überlegt, weil ich den mir alles aufgeschrieben habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das alles aufgeschrieben jetzt, weil ich mir dann eben den Podcast nochmal angehört habe, teilweise zumindest. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob der Di Santo oder Di Santo heißt. Also wirklich, der ist echt komplett weg vom Fenster jetzt gewesen in dieser Saison.
Also da hat sein ehemaliger Bremer Sturmpartner Davy Selke ja noch mehr Aufmerksamkeit als Zweitligaspieler bekommen, ja, als Di Santo.
Aber Christopher, du hattest dann doch...
Ich habe jetzt einfach mal für Kramer entschieden, Kramer, weil ich eigentlich nach dem Wechsel eigentlich erwartet hätte, dass er ein sehr wichtiger Spieler werden kann bei Leverkusen, und das ist er nicht geworden. Er hat zwar viele Saisonspiele bestritten, aber konnte sich halt nie wirklich gut einbringen oder auch mal durch gute Leistung überzeugen, war zum Beispiel auch komplett ohne Torbeteiligung, was jetzt natürlich nicht für den defensiven Mittelfeldspieler vielleicht von absoluter Belange ist, aber dann doch minimaler Indikator dafür ist, dass er einfach nicht sich so, ja, so überzeugen konnte, was jetzt abgefangene Bälle, gewonnene Zweikämpfe etc. betrifft.
Wer auch vielleicht eine Enttäuschung war in dieser Saison, ist Seferovic. Der wurde sehr hoch gehandelt eigentlich zu Beginn noch und ja, hat auch eine gute erste Phase gespielt. Nur nach der Winterpause, also er hat viele Spiele gemacht, weil Meier war verletzt und Castagnoli ist eine andere Enttäuschung, über die man diskutieren könnte. Eigentlich fast noch größer in dem Sinne. Aber Seferovic hat auch, also der Wert von Seferovic ist gefallen dann in der Rückrunde.
Dem habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde für den Spieler der Saison noch drei Unsung Heroes nominieren, und zwar Loris Karius im Tor. Im 1 gegen 1 finde ich richtig stark und auf der Linie, beim Mitspielen jetzt vielleicht nicht so, aber den nehme ich dann auch mit dazu. Unter den Abwehrspielern, Innenverteidigern Sulu und Innensturm Moritz Hartmann vom FC Ingolstadt. Ansonsten denke ich, haben wir einen schönen großen Haken hinter die Saison gemacht. Ich danke euch beiden recht herzlich für 34 Ausgaben Vorcheck über die Fußball-Bundesliga. Danke an Konstantin Eckner und danke an Christopher Ramm. Es hat sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch danke an alle Hörer, die mit dabei waren. Wir werden in ähnlicher Form wiederkommen in der nächsten Saison, oder?
Ja, alles raushauen.
Alles raushauen. Also, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen.
Wir danken dir.
Gerne.
Für die tolle Organisation.
Gerne. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_eckner und mit Christopher Ramm von mir sein Rot auf Twitter @ramc. Alle Episoden des Vorchecks hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Der Twitter-Handle lautet @check_pot, die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.